Schön, dass wir alle wieder da sind, auch wenn ihr immer noch nicht zusammen wieder in einem Raum seid, aber das ist ja bald wieder der Fall. Und ich habe direkt eine Einstiegsfrage für euch. Was haltet ihr von dem neuesten Traumpaar Julia Klöckner und Jörg Pilawa?
Finde ich toll. Ich bin dafür.
Du bist dafür?
Ja, ich antworte sofort. Erster Stecher. Ich finde das toll. Ich finde die beiden toll. Ich wünsche denen alles Gute. Ich bin ein Fan von Julia Klöckner und das meine ich echt ernst. Und
was?
Ja, das hättet ihr jetzt nicht gedacht.
Ne? Hört ihr mich nicht atmen?
Doch, wir hören nicht atmen. Ja.
Nicht atmen?
Doch.
Okay, ich dachte.
Mir bleibt der Atem gleich weg, wenn das so weitergeht.
Ich möchte aus dem Zentralorgan für Beziehungs- und Menschlichkeitsfragen zitieren, der Bildzeitung. Jörg und Julia klingt wie Romeo und Julia, aber hoffentlich ohne böses Blut von außen. Ich, das ist die Autorin, ich bin sicher, sie werden ihren gemeinsamen Weg finden. Trotz der vielen beruflichen Termine, der unterschiedlichen Wohnorte und den Herausforderungen, die nun einmal da sind, wenn man jenseits der 50 ist und sich noch einmal so richtig verliebt.
Loreen.
Wenn Sie jetzt nicht weinen, sind Sie kein Mensch.
Ich glaube, wir brauchen noch mal, ja?
Kannst du jetzt mal das Intro abspielen, bitte?
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir brauchen, glaube ich, erst noch mal das Intro, um einmal kurz durchzuatmen.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Blome, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem intergalaktischen Podcast, den Sie mit, ich möchte sagen, Gedanken zum Auftanken eröffnet haben. Aus der Bild-Zeitung haben Sie zitiert einen Artikel. Können Sie noch mal bitte weiterlesen über Julia Klöckner und
ich lese noch ein ganz kleines bisschen weiter, bevor Ihnen endgültig die Grütze aus dem Gesicht fällt. Liebe Julia Klöckner, noch ein Tipp von mir. Mir ist jetzt die Autorin, damit das klar ist. Ne? Noch ein Tipp von mir. Jörg Pilawa ist der perfekte Mann. Er erzählte mir kürzlich, er bügele gern. Das sei ihm von allen Hausarbeiten die allerliebste. Auch besitzt er eine eigene Insel mit Haus in Kanada. Dort sind sie ungestört. Machen Sie das Beste aus Ihrem privaten Glück. Ich drücke von Herzen die Daumen. Denn, wie ich, das ist die Autorin, wie ich immer sage, Liebe ist alles. Ein einsames Haus auf einer einsamen Insel zum Bügeln. Ich meine, das ist Luxus. Der hat ein Haus zum Bügeln.
Ja, jetzt hör doch mal auf. Sie sind so, warum sind Sie denn so missgünstig? Was ist denn mit Ihnen los? Ich verstehe das jetzt mal ohne Spaß. Ich finde,
ich war jahrelang bei der Bild-Zeitung und ich war gerne da. Also die meiste Zeit zumindest, wirklich die allermeiste Zeit, war ich sehr, sehr gerne bei der Bild-Zeitung. Sage ich wirklich, kein Flachs.
Okay.
Und das sind die Momente, das sind einfach Momente. Ich kann nur die Bild-Zeitung schaffen.
Geben Sie es doch zu. Die Wahrheit ist doch, das fehlt Ihnen. Und Sie sind neidisch auf die Kollegin, dass sie jetzt diesen Text schreiben konnte, weil Sie, ich möchte sagen, selbst per RTL lässt Sie solche Texte nicht mehr schreiben. Das ist doch die Wahrheit, Blume. Jetzt komm, jetzt geben Sie doch mal Ihrem Boulevard. Machen Sie keine Mördergrube aus Ihrem Boulevardherz oder Boulevardgrube aus Ihrem Mörderherz oder keine Ahnung. Ich verstehe die Helme nicht.
Aber erklären Sie mir, warum Jörg und Julia klingt wie Romeo und Julia. Warum klingt Jörg und Julia wie Romeo und Julia? Es klingt wie Rasenmäher und Julia oder keine Ahnung was, Rechenhefte und Julia.
Sie sind doch nur neidisch.
Warum klingt Jörg wie Romeo?
Sie sind nur neidisch, dass jemand in der Öffentlichkeit über jemand anderen gesagt hat, er sei der perfekte Mann und nicht über Sie. Wie ist das eigentlich bei Ihnen mit dem Bügeln? Können Sie bügeln? Haben Sie schon mal gebügelt? Das ist eine absurde Frage, oder?
Ja klar, in der Bundeswehr.
Das ist das letzte Mal, dass Sie gebügelt haben bei der Bundeswehr, um die Verteidigungsfähigkeit der NATO zu stärken. wenn der Russe
an meinen Bügelfalten ist der Warschauer Pakt zerschellt.
Gott, ist das erbärmlich. Ich finde, das ist so traurig. Was ich sagen muss, es ist natürlich ein Zeichen für den doch noch rückständigen Status des Feminismus in Deutschland, wenn gesagt wird, er ist der perfekte Mann und das macht man daran fest, dass er bügeln kann und eine Insel in Kanada hat. Das finde ich ehrlich gesagt. Also als Feminist, der ich bin, finde ich das ein bisschen traurig. Dann bin ich noch viel perfekter, denn ich kann nicht nur bügeln, ich kann sogar auch abwaschen und Betten machen.
Großartig. Ich finde aber jetzt mal einmal Scherz beiseite, dass immerhin Julia Klöckner ist die Bundestagspräsidentin, wie wir alle wissen. Was wir vielleicht nicht alle wissen, ist, dass die Bundestagspräsidentin die zweite Frau im Staate ist. Also nach dem Bundespräsidenten kommt dann in der Rangfolge der Bundestagspräsident oder eben die Bundestagspräsidentin und dann erst Kanzler oder Kanzlerin. Und das heißt, es handelt sich hier im Sinne des Wortes um eine Staatsaffäre. Also um eine Staatsliebelei. Und das ist, also Staatsliebe. Also Vaterlandsliebe.
Hör doch mal auf. Was ist denn los? Ich finde, ganz kurz, mir ist es wichtig, das festzuhalten.
Das ist ein Riesending.
Nein.
Das ist groß. Und Julia Klöckner, jetzt, die ist wirklich sympathisch. Mir ist Frau Klöckner ernsthaft sehr sympathisch, weil sie immer lustig ist. Sie ist, was man früher genannt hätte, eine rheinische Frohnatur, obwohl sie aus Rheinland-Pfalz kommt. Die ist einfach immer gut gelaunt. Sie eckt auch an. Sie hat, manche haben das dann schon Kulturkampf geschimpft, in ihrer Rolle, in ihrer Funktion als Bundestagspräsidentin, zum Beispiel die Regenbogenfahne nicht, Flagge, nicht hissen wollten, nur weil CSD war auf dem Deutschen Bundestag, fand sie zu viel und hat sie also bleiben lassen. Im Vergleich zu anderen Jahren ist das für manche zumindest ein Rückschritt, für viele wahrscheinlich auch eine Rückkehr der Normalität könnte sein, weiß ich nicht genau. Damit hat sie sich angreifbar gemacht, auch mit ihrer Plenarführung im Deutschen Bundestag, wo sie nämlich sehr, sehr kleinteilig darauf achtet, dass die Regeln alle komplett bis ins letzte Jota eingehalten werden. Von der Kleiderordnung bis zur Sprechweise.
Blome, hier haben wir den seltenen Fall, dass ich komplett mit Ihnen einer Meinung bin. Ich weiß nicht, ob Herr Pilawa Sie verdient, denn über ihn weiß ich ganz wenig. Aber über Sie weiß ich doch eine Menge und Sie waren mir immer sympathisch. Ich finde Sie eine gute, kluge CDU-Politikerin, die gibt's offensichtlich auch. Und fand ich übrigens schon vor Ihrer Einsetzung als Bundestagspräsidentin. Und die Sachen, die sie da gemacht hat, finde ich vollkommen richtig. Ich meine, warum muss man Regenbogenflaggen im Bundestag aufhängen? Da hängt doch die Deutschlandfahne und die Europafahne ganz gut. Und andere Fahnen kann man woanders aufhängen. Ich meine, warum hängen die Bayern eine Israel- und eine Ukraine-Flagge vor die Bayerische Landesvertretung? Die gehören da ja auch nicht hin. Dafür kann Frau Klöckner nichts. Das müsste man dann Herrn Söder fragen.
Aber dann sind wir ja schon fast beim Thema, wenn ich noch einen Blick zurückwerfen darf. Also Frau Klöckner wollte keine Regenbogenfahne zum CSD auf dem Bundestag, aber in der Regenbogenpresse findet sie jetzt statt. Vielleicht musste die dann auch einholen, quasi die Regenbogenpresse. Naja, Klammer zu.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Israel-Fahne, da sind wir tatsächlich beim Thema, denn wenn wir über eine erste Bilanz des Bundeskanzlers 100 Tage Friedrich Merz sprechen wollen, werden wir ja nicht umhinkommen, auch über, wenn man so will, den krönenden Abschluss dieser 100 Tage zu sprechen, der darin bestand, dann doch eine mindestens mal signalhaft sehr bedeutsame Wende, Veränderung in der deutschen Israel-Politik vorzunehmen.
Moment mal kurz. Hatten wir nicht erst 100 Tage Friedrich Merz?
Ja.
Nein, das waren 70 Tage Friedrich Merz und jetzt machen wir 100 Tage Friedrich Merz. Und dann in 30 Tagen machen wir 130 Tage Friedrich Merz.
Okay.
Ich kann das aber erklären, Loreen.
Ich dachte kurz, ihr seid senil, deswegen war ich ein bisschen...
Hattest du in den ersten Minuten
dieses tollen Podcast
das Gefühl, wir seien senil oder wir seien alte weiße Männer? Wie kommst
ich habe kurz ein Déjà-vu gehabt.
Bei Ihnen schon. Ich hatte schon das Gefühl, aber ich kann das erklären.
Ja.
Friedrich Merz hat bei Amtsantritt gesagt, vor dem Sommer werde die Stimmung in Deutschland eine andere sein. Daran könne man ihn schon mal messen. Das waren also 70 Tage. Mhm. Und dann haben wir das getan und festgestellt, nee, die Stimmung ist nicht anders. Und jetzt sind nochmal die 100 Tage, die man bekanntlich seit Roosevelt, glaube ich, hat gesagt, man möge ihn nach 100 Tagen gucken, ob sein New Deal damals funktioniert hat. Seitdem sind 100 Tage die erste Maßeinheit für die Beurteilung demokratisch gewählter Staatsoberhäupter. Und das ist jetzt eben 100 Tage Friedrich Merz. Und es sieht nicht so gut aus, oder Blume?
Ja, da muss man tatsächlich sagen, wenn es ums Thema Israel geht, da hat der Bundeskanzler tatsächlich die Stimmung gedreht, nämlich in seinem eigenen Lager ins Negative. Also das ist nicht gut angekommen, dass er, wie ich finde, sehr kurzfristig, vielleicht sogar impulsiv auf eine Art und Weise, beschlossen hat, und das kann er als Bundeskanzler, bestimmte Waffen, bestimmtes militärisches Material nicht mehr an Israel zu liefern und das auch öffentlich zu sagen, als Reaktion, um nicht zu sagen Sanktion, wegen einer weiteren Eskalation des Krieges in Gaza durch die israelische Regierung.
Meinen Sie eigentlich, der Bundeskanzler könnte jetzt in Deutschland noch so einen öffentlichen Raum mieten und da eine Rede halten? Oder wäre er dann wegen der BDS, also Boykott, Disinvestment, Sanktionenbewegung, die ja als antisemitisch gilt in Deutschland, vom Bundestag, schon quasi raus und darf sowas nicht mehr? Wie ist da jetzt im Moment der Stand der Diskussion, Herr Blum?
Ich glaube, das führt gerade nirgendwo hin, was Sie jetzt versuchen.
Kleine zickige Frage von mir. Naja, es ist schon ein bisschen lustig, muss man sagen, weil natürlich sind viele Länder im Westen dazu übergegangen, die Israelis für die Verbrechen, die sie in Gaza begehen, zu sanktionieren. Die Deutschen fangen jetzt auch an, denn das ist ja nichts anderes. Wenn man sagt, wir liefern erstmal keine Waffen mehr, die in Gaza eingesetzt werden können, dann ist das natürlich eine Form von Sanktion, beziehungsweise von Boykott oder von Disinvestment. Das ist also das, was BDS die ganze Zeit fordert. Also jetzt macht es der Bundeskanzler und der Bundestag steht mit seiner BDS-Resolution.
Ja, Sie können jetzt noch auf den drei Worten rumreiten. Jetzt zwingen Sie mich tatsächlich dazu, einmal klarzumachen, was BDS ist. Ein umfassender Boykott, eine umfassende Isolierung und ein umfassendes Desinvestment. Also alles Geld raus aus Israel, was da jemals investiert worden ist, das will BDS. Wie kauft nicht beim Juden, wie damals, wenn ich jetzt mal ein bisschen dagegen halten darf. Insofern, wenn Sie jetzt versuchen, den Bundeskanzler künstlich, verbal, wie soll man sagen, begrifflich auf BDS zu fixen, dann führt das zu nichts. Noch einmal, weil es nicht beschreibt, was da passiert. Wir wollen uns darüber unterhalten, über das, was passiert ist. Und das ist ja groß genug, weil es ist ja in relativen, Sie müssen es doch in der die relative Bewegung betrachten und Veränderung des Kurses betrachten, um dann der Frage nachzugehen, ist das klug oder ist das nicht klug, ist das angemessen oder ist das nicht angemessen. Es jetzt mit irgendwelchen Extremisten gleichsetzen zu wollen, ist Kasperletheater auch schon wirklich, das wissen Sie ja.
Was passiert ist, dass der Bundeskanzler gesagt hat, wir liefern den Israelis bestimmte Waffen jetzt nicht mehr, solange sie den Krieg in Gaza so führen, wie sie es tun. Damit hat er das gemacht, was die überwiegende Mehrheit der Deutschen, soweit man das weiß, für richtig findet. Interessanterweise, erstens, ohne das ausreichend mit seinen Leuten in der CDU zu besprechen, erfährt man jetzt im Nachhinein, und zweitens eben auch gegen den Widerstand von ganz vielen Leuten in der Union, wie zum Beispiel Hessens Regierungschef Boris Rhein, der gesagt hat, wir stehen uneingeschränkt an der Seite Israels, deutsche Staatsräson, dazu gehört für mich auch sehr klar, Israel militärisch zu unterstützen. Klammer auf, scheißegal, was sie in Gaza für Verbrechen begehen, Klammer zu. Da hat sich Merz jetzt ein Stück weit, ich möchte fast sagen Merkel-mäßig, von der Union entfernt. Wie konnte das passieren, Herr Blume?
Ja, Kollege Augstein, Ihr großes, herzwärmendes Interesse an der konservativen Hälfte der Bevölkerung, das nehme ich jetzt mal für eine Sekunde ernst, auch wenn es schwer fällt. Offenkundig hat der Bundeskanzler und Parteichef nicht vollständig überrissen, wie emotional schwer und bedeutend das Thema Israel-Unterstützung oder eben wirklich nahezu absolute uneingeschränkte Solidarität mit Israel einzelnen, wahrscheinlich mehreren Dutzend CDU-CSU-Abgeordneten geht. Das würde ich noch für nicht so schwierig und nicht so problematisch auf Sicht halten, denn ich glaube, dass in dem Maße, wie sich im Lauf der vergangenen zwei Jahre die Kriegsführung der Israelis im Trend zumindest immer weiter eskalierend verhalten hat und jetzt gipfelnd in diesem Beschluss auch noch Gaza-Stadt mit mehreren hunderttausend Einwohnern, wenn das stimmt, einzunehmen. Also ich glaube, dass auch die CDU-CSU-Abgeordneten, die sich damit jetzt emotional sehr schwer tun, weil es für sie ganz wichtig ist, auch wirklich objektiv und subjektiv ehrlich gemeint wichtig ist, mitkriegen werden, dass die Bevölkerung das in großen Teilen jetzt anders sieht, weil es einfach sich anders entwickelt hat, als es sich vielleicht hätte entwickeln sollen in Israel selbst. Das Gefährlichere, glaube ich, ist für Merz dass unabhängig quasi von der inhaltlichen, emotionalen Selbstverortung vieler Abgeordneten von CDU, CSU, eine wachsende Zahl von Abgeordneten und auch Funktionären der CDU das Gefühl entwickeln, das ist ein Muster. Das war jetzt keine Panne mit der mit dem Abstimmungsmangel und der Vorinformierung, die wirklich offenkundig zu kurz gekommen ist, sondern es ist ein Muster. Also, der Bundeskanzler, der Parteichef, entscheidet impulsiv, haut ein Ding raus und dann müssen hinterher eine ganze Menge Leute ganz viel erklären im Nachhinein und auch ganz viel aufwischen und zusammenkitten wieder. Das ist ja nicht das erste Mal mit dieser Entscheidung.
Es ist so lustig, dass Sie gesagt haben, er habe nicht überrissen, wie wichtig vielen in der Union dieses Thema Israel ist. Also Sie meinen, er hat das genauso wenig überrissen, wie vorher Jens Spahn überrissen hat, wie wichtig vielen Leuten in der Union das Thema Abtreibung ist, als es um die Wahl dieser Bundesverfassungsrichterin, der SPD-Kandidatin ging. Also was Sie meinen, ist im Grunde, dass sowohl der Kanzler als auch sein Fraktionschef hin und wieder, also eigentlich immerzu, nicht überreißen, wofür inhaltlich die Union steht. Das ist eigentlich eine ganz kuriose, lustige Entwicklung für so eine Partei und
absolut,
ihr Führungspersonal nach so kurzer Zeit im Amt. Vielleicht sollten die alle mal zusammen irgendwo in so ein großes Resort gehen irgendwie so und sich so treffen und mal so reden. Hey, sag mal, wie stehst denn du eigentlich zur Abtreibung und wie hältst du es überhaupt mit Israel? Und hey, bist du eigentlich Unionsmitglied und so, damit die sich auch näher kennenlernen können. Und dann könnten sie wieder anfangen mit dem Regieren. Weil das, was die jetzt machen, Spaß beiseite, ist ja im Grunde eine Vorstufe zur Ampel. So eine kleine Ampel, so Ampel 2.0, weil das Chaos sozusagen, dem wir mit der Ampel entkommen sind, und jetzt ist der Spaß dann eben ganz vorbei, das haben wir doch jetzt wieder unter einem Unionskanzler mit Unionsleuten. Ich dachte, das ist die stabile Staatspartei. Whatever happened to the Union? Help me.
Also ich glaube, zur Ampel und ihren ja dann Gesetzen, die für das Chaos gesorgt haben und ihrer Unfähigkeit, einen Haushalt zusammenzuschrauben, davon ist diese neue Regierung weit entfernt. Sie hat in kurzer Zeit, in den 100 Tagen, von denen wir gerade reden, 2 Haushalte zusammengebaut. Gut, sie hat es sich auch deutlich leichter gemacht, indem sie vorne sehr viele Schulden neu aufgenommen hat, zumindest sich die Möglichkeit eröffnet hat, das zu tun. Das erreichte das Regieren natürlich. Ja, nochmal zurück zur CDU-CSU-Fraktion. Das ist schon interessant. Vielleicht ist es wirklich so, dass erstens die Grundnervosität, selbst bei den Bürgerlichen, die ja eigentlich ein bisschen gelassener und ein bisschen pragmatischer an die Sache rangehen oder immer rangegangen sind, weniger ideologisch aufgeladen sind, dass diese Grundgelassenheit kleiner geworden ist und Platz gemacht hat einer Grundnervosität, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass rechts von CDU, CSU jetzt eine sehr erfolgreiche, leider sehr erfolgreiche Partei ihr Unwesen treibt und immerzu versucht, die CDU, CSU von rechts außen unter Druck zu setzen. Das ist etwas nicht völlig Neues, in der Schärfe aber sehr wohl Neues. Und zweiter Punkt, diese Fraktion ist kleiner, als sie früher mal war. Das heißt, sie ist auch wahrscheinlich nicht mehr so breit über die Bandbreite von CDU, CSU aufgestellt, wo das eine Lager das andere Lager dann auch mal einsammeln konnte, sondern möglicherweise ist das eine homogenere Truppe, die aber trotzdem schwieriger zu führen ist.
Ja, aber was heißt denn das dann? Heißt das, Entschuldigung, jetzt mal echt Spaß beiseite, heißt das, er ist einfach der Falsche, weil er das nicht kann? Oder heißt das, das kann eben keiner mehr? Es muss einem doch echt zu denken geben, dass jetzt nach 100 Tagen März 69% der Wähler mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden sind und 2/3, also im Prinzip ähnliche Größenordnung, mit der des Kanzlers. Das ist doch Wahnsinn. Bei einer Regierung, die wir vorher hatten, die so unbeliebt war, einem Bundeskanzler, der den Leuten so fremd und so unbeliebt war, dann kommt dieser andere, der so ein Manager Image hat und so ein Macher-Image und dann haut das wieder nicht hin. Er hat seine eigenen Leute nicht im Griff. Also er hat nicht mal seine eigenen Leute im Griff. Sein engster Mitarbeiter Jens Spahn, hat man das Gefühl, das ist sein ärgster Feind. Ja, bei dieser Israel-Entscheidung hat Jens Spahn wie lange? 3 Tage gebraucht, um irgendwie so eine halbgare Unterstützung rauszuflüstern, dass man denkt, da hätte er lieber gleich weiterhin die Klappe gehalten. Also er hat seine eigenen Leute nicht im Griff und die Wähler überzeugt er auch immer weniger. Gut, kein Wunder, er ist dauernd im Ausland unterwegs und versucht sich irgendwie so als Großdiplomat. Aber im Inneren denken die Leute immer noch Infrastruktur, nur Scheiße, Digitalisierung hängt hinterher, gibt keine Wohnungen, Wirtschaftswachstum, großes Fragezeichen wegen des ganzen Wandels in der Welt, bla 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 bla. Das heißt, wir haben einen Außenkanzler, der versucht außen zu glänzen, im Inneren überzeugt er die Leute immer weniger und das nach 100 Tagen ist doch eine Katastrophe, Blome, Katastrophe.
Naja, da sind wir bei einer sehr typischen deutschen Tugend, nämlich dem Katastrophenismus, den Sie jetzt hier schön, schön zelebriert haben. Mal der Reihe nach. Ja, Sie haben recht, das Regieren ist schwieriger geworden. Objektiv schwieriger. Kompliziertere Koalitionen, kleinere Mehrheiten. Man muss bedenken, diese große Koalition, Kicher, hat gerade noch 12 Stimmen über den Durst. Das heißt, Sie müssen auch echt aufpassen, dass Ihre free-floatenden Einzelgänger in den verschiedenen Fraktionen bei CDU, CSU und bei SPD nicht plötzlich zusammen 12 ergeben und dann zack, ist die Kanzlermehrheit weg. Erstens. Zweitens, Friedrich Merz war in den Augen einer großen Mehrheit nie wirklich sympathisch, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber das war halt seine Wahrnehmung, das war seine Hypothek im Wahlkampf, aber eben auch dann als Bundeskanzler. Und drittens, drehen wir uns, wenn man so will, einmal im Kreis. Ja, die CDU-CSU wollte einen Macher. Sie wollte nach Merkel einen Macher. Sie wollte nach der krachenden Wahlniederlage, die sie 2021 erlitten haben, einen Typen, der sagt, ich weiß, wo es lang geht, ich zeige euch den Weg, ich bin jetzt der Chef hier und wir machen das jetzt so, wie ich das mir vorstelle und dann ziehen wir das entschlossen durch. So einen wollten die, den haben sie gekriegt. In der Opposition hat das blendend funktioniert, sie haben die Wahlen gewonnen und jetzt ist der Typ aber immer noch Friedrich Merz, der nicht besonders sympathische Macher. Und zu einfach mal machen, was sie ihm aufgetragen haben als Haltung, um sich abzusetzen von Merkel und der Ampel, gehört aber auch einfach mal machen lassen. Also mal zulassen, dass der Macher da vorne was macht. Damit haben die Damen und Herren, Einzelne zumindest, in der CDU-CSU-Fraktion ein großes Problem. Und das ist das Problem.
Ja, Blome, dazu habe ich einen echt interessanten Artikel im Spiegel gelesen, mal wieder zur Abwechslung. Die Ambiguitätstoleranz in der Partei habe nachgelassen, so wie in der Gesellschaft auch. Aber ich finde, ich fand das interessant, deshalb war mir das auch so wichtig, dass wir heute darüber reden und dass wir auch dieses komplizierte Wort hier nochmal einbringen.
Ambiguitätstoleranz,
also dass man das aushält, dass man das aushält, dass Leute... Dass man das aushält, was ich hier mit Ihnen schon so lange aushalte, dass jemand eine andere Meinung hat und man trotzdem mit ihm redet. Also das eben sozusagen auszuhalten.
Schreien Sie mich nicht an. Schreien Sie mich nicht an, Augstein. Ja, ich kann so nicht arbeiten. Schreien Sie mich nicht an.
Nach so vielen Jahren ist meine Ambiguitätstoleranz mit Ihnen am Ende angekommen. Ich kann nicht mehr. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt mal ohne Witz. Das, was wir hier machen. Sie sind anderer Meinung als ich. Ich bin anderer Meinung als Sie. Ich habe recht. Okay, das ist egal. Aber so, das können die Leute in der Gesellschaft immer weniger. Aber in der CDU, selbst in einer Partei, halten die das nicht mehr aus. Und das macht natürlich das Regieren, und da ist jetzt der Witz weg, das macht das Regieren natürlich in der Demokratie und vor allen Dingen in einer auf Konsens und Koalition ausgerichteten Demokratie echt immer schwieriger. Und was wir jetzt hier gerade beobachten, und wenn ich jetzt noch politische Essays schreiben würde, würde ich jetzt darüber dann einen schreiben, würde sagen, das ist ein echtes, ganz krasses Warnsignal, dass sozusagen diese Koalition große Probleme hat nach 100 Tagen, aber nicht nur und vor allen Dingen zwischen den Koalitionspartnern, sondern innerhalb des einen großen Koalitionspartners, ja. CDU. Man, das, Sie haben eben gesagt, es sei so deutsch, den Katastrophismus zu pflegen. Ja, aber ich bin ja hier nur als Beobachter unterwegs. Und wenn ich eine Katastrophe beobachte, dann sage ich das, oder?
Es ist mehr als nur beobachten. Denn das Glas ist jetzt halb voll oder halb leer. Das ist genau so gefüllt, wie es gefüllt ist. Es ist eine Menge geglückt bei dieser Regierung. Die haben 50 bis 70 Gesetze gemacht, die zumindest den Kurs verfolgen, für den sie halberlei auch gewählt worden sind. Und dann ist ihnen einiges, mehreres, sehr publikumswirksam, auf zum Teil sehr großer Bühne, vor aller Augen missraten. Und zwar auch aus den Gründen, die Sie nennen, weil offenkundig die Kraft zum Kompromiss, die Kraft zum eigenen Konsens und Kompromiss zu stehen, auch unter Kritik des eigenen Lagers dann in nicht abhanden gekommen ist, aber doch geschmälert ist als im Vergleich zu früher. Trotzdem ist diese Bilanz dieser Regierung, dieses Bundeskanzlers nach 100 Tagen ja nicht 100-0 negativ und schon gar nicht 100-0 positiv. Sie ist gemischt. Sie ist, wie ich finde, halb voll oder halb leer. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir es sehen wollen. Das Glas ist genau gleich und ob Sie es halb voll oder halb leer nennen, Sie haben es richtig beschrieben. Was wählen wir?
Oh Gott, Blume, ey, das ist jetzt wirklich Gedanken zum Auftanken. Philosoph des Alltags.
Jörg und Julia?
Dr. HC Niki. Lass mal das Thema wechseln, oder? Ich habe jetzt schon wieder genug. 100 Tage März, mir reicht es jetzt schon wieder. Ich möchte jetzt über ein spannendes, Thema reden, über ein aufregendes Thema, was sich in den Weiten des nördlichen Alaska abspielt, wo es viel Platz gibt und viel Eis. Und wo jetzt Wladimir Putin und Donald Trump, also ich bin noch ein Kind der 70er Jahre und ich habe früher einen Comic gehabt, da trafen Muhammad Ali, also Cassius Clay, wie er früher hieß, und Superman aufeinander in einem Boxring und haben gegeneinander geboxt, das weiß ich noch. Das fand ich ein total irre, das ganz starker Auftritt von Superman und Muhammad Ali in einem Boxring. Aus irgendwelchen Gründen war Superman um seine Super, egal. Und so ist es jetzt in Alaska, Anchorage, Trump und Putin treffen aufeinander und entscheiden über das Schicksal der Ukraine und der westlichen Welt und überhaupt und so weiter. Blume, was erwarten Sie von diesem Treffen?
Augstein, wissen Sie, warum ich diesen Podcast so liebe? Weil man ihm beim Zuhören zusehen kann, wie Sie keinen Gedanken finden. Wie Sie verzweifelt versuchen, hinter Nebensatz nach Nebensatz einen Gedanken zu fassen. Zu fassen, zu bekommen. Und das klingt nicht.
Die sind immer so schnell.
Ja, was erwarte ich von diesen Gesprächen? Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ich finde nur, weil wir jetzt noch einen Blick zurück, Friedrich Merz hat im Vorfeld dieser Gespräche eine ziemlich gute Rolle gespielt. Er hat es geschafft, quasi auf seine Einladung, seine Initiative hin, alle Europäer halberlei zu versammeln und den NATO-Chef und die EU-Kommissionschefin. Dann hat er den ukrainischen Präsidenten Zelensky nach Berlin dazu gebeten, also auch ein Signal, der ist hier physisch bei mir, wir sind ganz nah beieinander, gesetzt. Und dann haben sie versucht, Donald Trump klarzumachen, was 5 Punkte sind, schön einfach, damit der Donald es auch versteht, die Eckpunkte dessen sind, was Europa nicht weggeben darf und nicht weggeben kann, weil es sich sonst selber weggibt. Und das ist Friedrich Merz gewesen. Das vielleicht nur mal für die Bilanz mit dem halbvollen oder dem halbleeren Glas und der totalen Katastrophe, in die uns dieser Mann vermeintlich geführt haben soll. Das hat er echt ganz gut gemacht, kann man auch mal sagen.
Ja, Blume, die 5 Grundforderungen der Europäer, ohne die Europäer nicht mehr die Europäer sind, also die 5 roten Linien, hinter die Europäer nicht zurückgehen, wo sie zeigen, wofür wir seit 3,5 Jahren die Ukraine mit vielen, 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 vielen Milliarden Euro unterstützen. Eine von diesen Forderungen ist zum Beispiel, sollte die Ukraine zu Verhandlungen über territoriale Fragen bereit sein, müsste die sogenannte Kontaktlinie, die Ostukraine durchläuft, Ausgangspunkt sein. Sie erinnern sich schon, dass es die Europäer sind, die ganze Zeit gesagt haben, territoriale Fragen gibt es überhaupt gar nicht zu besprechen, denn die Russen haben ja die Ukraine angegriffen und die einzige territoriale Frage ist, dass die Russen wieder in ihr eigenes Territorium zurückgehen sollen und die Krim sollen sie auch zurückgehen. Und über alles andere würde man überhaupt nicht miteinander reden. Das sei die rote Linie und da zeigen die Europäer, wofür sie stehen und was sie vertreten. Und jetzt reden sie dann doch über territoriale Fragen, aber sind immer noch die Europäer und die roten Linien. Und wissen Sie was? Das nervt mich so wahnsinnig. Und diese Art von Politik zu machen und diese Politikrhetorik, die auch unterstützt wird von den ganzen Kommentatoren, die geht mir so auf die Nerven, weil seit spätestens 2 Jahren weiß jeder, dass die Russen hier mit irgendeinem territorialen Gewinn davongehen werden. Aber man durfte es bisher nicht sagen, weil das irgendwie, man darf das dann nicht sagen. Und jetzt sagt man es dann aber doch. Und es ist aber immer noch total rote Europa-Linie und so weiter. Finden Sie das nicht auch lächerlich?
Nein, ich finde Ihren Zynismus bedenklich, wenn ich das sagen darf. Und das meine ich jetzt mal zur Abwechslung ernst.
Ach, ich bin zynisch. Ja. Ich bin zynisch, weil ich Sie darauf aufmerksam mache, dass die sich sowas von direkt komplett widersprechen und das einfach uns alle für doof verkaufen und die Kommentatoren.
Das hatten wir jetzt alles schon einmal gehört, Augstein. Vielleicht lassen Sie mich.
Obwohl jeder das wusste.
Das haben wir jetzt alles schon einmal gehört, wie fürchterlich garstig und schrecklich und lächerlich und so weiter. Lassen Sie mich einmal antworten. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass leider die Ukraine erkennen musste, und das musste sie nicht vor einem Jahr und nicht vor 2 Jahren und schon gar nicht vor 3 Jahren erkennen, sondern das musste sie jetzt erkennen, dass die Unterstützung durch die Europäer und durch die Amerikaner nicht groß genug ist und vielleicht auch die eigene Leidensfähigkeit nicht groß genug ist, die Russen aus dem Land zu werfen. Wenn dem so ist und die ukrainische Kriegsführung, der ukrainische Präsident letztlich und sein Parlament, denn das ist eine Demokratie, ein bisschen anders als Russland, zu dem Schluss kommt, dann müssen wir an dieser Stelle es jetzt zumindest mal unterbrechen, was wir hier an Krieg führen und erleiden müssen. Das geht einfach zu weit, ohne dass wir es im Moment bis auf Weiteres gewinnen können. Dann vergehen sich die Europäer nicht an ihren eigenen Grundsätzen, wenn sie sagen, naja gut, dann ist es eben erstmal so und dann ist es schlecht und schlimm und keineswegs gut. Aber inzwischen müssen wir erkennen, mehr ist im Moment nicht drin. Das finde ich realistisch bis resignativ und niederschmetternd, dass in der Tat Wladimir Putin mit einem Geländegewinn, in Anführungsstrichen, zumindest mal praktisch, politisch davonkommen wird. Und das wird Folgen haben. Folgen, die Sie leugnen, Sie haben mir die eben Sie die Blume. Ganze Zeit geleugnet also, haben.
Nein, ich will jetzt gar nicht leugnen. Ich will jetzt gerne nochmal hier über den Hergang dieser Ereignisse reden. Sie sagen, ich sei zynisch, weil ich das jetzt so dargestellt habe. Ich bin, würde sagen, ich bin da eher verzweifelt. Völlig ohne Sarkasmus, ohne Polemik, ohne Ironie. Ich bin verzweifelt, denn wir machen das ja hier auch schon eine Weile. Und wir haben vor 2 Jahren hier an dieser Stelle über diese Sachen gesprochen. Und ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie jetzt nicht aufhören zu kämpfen und Waffen zu liefern und jetzt nicht sozusagen sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist, wir müssen das jetzt akzeptieren, weil man da wusste, als diese große Sommeroffensive der Ukraine gescheitert war, haben die amerikanischen Generäle gesagt, so Leute, ab jetzt, ehrlich gesagt, passiert hier nicht mehr viel. Und genau so war es. Die Russen haben ein paar Fortschritte gemacht, die aber jetzt auch nicht so groundbreaking waren, so im Wesentlichen, also im Großen und Ganzen, ist dort seit 2 Jahren, sind die territorialen Verhältnisse so, wie sie sind. Ja, plus minus jetzt irgendwelche Quadratkilometer, spielt jetzt keine Rolle. Ich habe Ihnen damals gesagt, wenn man jetzt noch weiterkämpft, ist jeder Soldat, der ab jetzt stirbt, einer zu viel, einer umsonst, einer, den man sich hätte schenken können, auf russischer und auf ukrainischer Seite. Und es interessiert dann die Leute, die diese militärisch gestützte Politik vertreten, einfach nicht. Die Roderick Kiesewetters dieser Welt, die Strack-Zimmermanns dieser Welt, die Anton Hofreiters dieser Welt, das interessiert sie einfach nicht. Dass da jetzt seit 2 Jahren vollkommen umsonst Leute gestorben sind und man hätte vor 2 Jahren schon sagen können, okay, ihr Russen, am Ende kriegt ihr dieses Land sowieso, dann geben wir es euch lieber jetzt und lassen diese ganzen Leute am Leben. Und das, lieber Kollege Blume, das finde ich zynisch.
Lieber Kollege Augstein, Sie verkennen 2 Dinge. Und zwar ziemlich drastisch. Zum einen hätte man die Unterstützung für die Ukraine seitens des Westens schon vor 2 Jahren eingestellt, hätte Wladimir Putin ja nicht aufgehört, sondern aller Wahrscheinlichkeit, gemessen an seiner Art, Krieg zu führen, vielleicht auch gemessen an seinem Charakter, weitergemacht. Und wir würden nicht über ostukrainische Gebiete reden, sondern über Kiew und größere, viel größere Teile, vielleicht sogar die ganze Ukraine, die er sich dann gegriffen hätte. Und zweitens verkennen Sie, dass die Entscheidung aufzuhören, beziehungsweise zu sagen, wir müssen jetzt mal mindestens mal eine Pause machen und das für eine möglichst lange Phase die Kampfhandlungen einstellen wollen, diese Entscheidung muss die Ukraine selber fällen. Und inzwischen ist sie offenkundig soweit, auch darüber nachzudenken, auch zumindest nicht mehr auszuschließen, dass man zeitweilig akzeptieren muss, dass die Krim besetzt ist, und das schon seit 10 Jahren, und dass eben diese ostukrainischen Teile möglicherweise auch erstmal bis auf Weiteres russisch besetzt sein werden, ohne übrigens, dass man sie natürlich völkerrechtlich anerkennt, als russisches Territorium anerkennt. Also, im Nachhinein zu sagen, das hätten wir vor 2 Jahren schon wissen können, weil es vor 2 Jahren tatsächlich Leute gab, die den Ausgang, den militärischen Ausgang des Krieges richtig vorhergesagt haben, nämlich so wie er jetzt ist, ist trotzdem keine politische Erkenntnis. Nichts, was über richtig oder falsch des Kurses im Nachhinein entscheiden kann. Und eins noch, als PS quasi. Wenn in Alaska Donald Trump Wladimir Putin mit dieser Art Geländegewinnen davonkommen lässt, und darauf läuft es ja offenkundig hinaus, dann wird der Angriff der Russen, der Angriff Russlands auf die NATO wahrscheinlicher, weil es sich ja für Wladimir Putin gelohnt haben wird dann.
Oh Gott, das ist wirklich...
Und da er Krieg führen muss, um sich im Amt zu halten, wird ihn das eher geneigter machen,
Blume,
weiterzumachen, als ihn abzuschrecken.
Ich glaube, Bro, es ist, glaube ich, für Sie auch besser, wenn ich Sie jetzt unterbreche. Das ist, was man auf Englisch delusionary nennt. Das ist wirklich irrlichternd, was Sie da sagen. Die Russen, die die größte Mühe hatten, den Ukrainern irgendwelche echt elenden Quadratkilometer abzuschneiden von ihrem Territorium und dabei viele, viele, viele hunderttausend russische junge Männer vollkommen unsinnig geopfert haben in einem wirklich aufreibenden Krieg. Diese Russen, die also nicht mal es geschafft haben, die Ukraine zu erobern, ja, nicht, die haben es nicht mal geschafft, bis Kiew zu kommen, die werden dann, weil sie sich so freuen über das Donetsk-Becken, die werden dann Westeuropa angreifen. Mann, Blume, spinnen Sie? Echt? Ich möchte Sie nur mit dieser Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entlassen und freue mich aufs nächste Mal.
Dann, lieber Augstein, sage ich auch auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal, als kleine Hausaufgabe, gucken Sie mal, wie oft Litauen, Lettland oder Estland rein quadratkilometermäßig in jene Gebiete hineinpasst, die gerade an die Russen verkauft werden.
Tschüss.
Tschüss.